Die WM-Halbfinals. Es ist geschafft. Nur noch zwei Spiele bleiben übrig. Das Spiel um Platz 3 und das Finale. Christoph Krüger am Start.
Hallo.
Und bevor wir hier richtig reingehen, einmal die Info. 50 plus 2 fällt heute aus gesundheitlichen Gründen aus. Wir sind der Ersatz.
So. Genau, aber Don't the Talk ist zurück für alle Football-Fans.
Umso wichtiger. So. Heute Comeback-Folge. Also wirklich, ja. Es gibt nichts zu meckern. Calcio Berlin liefert weiter. So, die WM-Halbfinals sind gespielt.
Ja. Hm. Ja, ich habe sie ja beide live begleitet im Watch-Along. Gute Besserung an Niklas, auch von meiner Stelle aus. Ja, es ist genauso gekommen, wie wir prophezeit haben.
Inwiefern?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben alle England und Frankreich getippt.
Ja. Und ich, Idiot, ja sogar, nachdem ich vorm Turnier Spanien ins Finale getippt habe.
Ja, das hat mich gewundert.
Ich einfach im Spiel, vor dem Spiel, ich wollte jetzt den Tipp richtig haben. Ja. Und ich dachte halt, dass die keine Chance haben.
Du kannst es nicht richtig machen, weil ich habe mich meistens an das gehalten, was ich vor der WM gesagt habe. Und es hat auch nicht geklappt. Ja. Also von daher, es fühlt sich so ein bisschen an wie überraschend. Also, weißt du, weil irgendwie so die wenigsten mit beiden Mannschaften gerechnet haben. Es gab manche, die haben mit Spanien gerechnet. Du hattest sie ja auch im Finale. Es gibt manche Leute, die haben mit Argentinien gerechnet. Aber eigentlich völlig zu Unrecht unterschätzt, weil beide sind seit Ewigkeiten ungeschlagen. Beide haben ihren kontinentalen Wettbewerb gewonnen. Wir haben hier Europameister gegen Superamerika-Gewinner. Das kann eigentlich nicht ansatzweise überraschend sein.
Nee, ist es auch nicht. Und du kannst auch sagen, wir haben beste Mannschaft gegen besten Spieler. Auch da kann es nicht so richtig überraschend sein. Und du hast eine Sache schon mitgeschwungen und das ist für mich der größte Fehler in meiner Einschätzung vor dem Turnier ist, ich habe dieses Ding sehr geritten, dass Argentinien zu alt ist. Das habe ich schon seit Ende letzten Jahres geritten. Und da haben sie mich halt ganz klar eines Besseren belehrt.
Ja. Also ich war auch der Meinung und ich wurde immer mehr der Meinung, je häufiger sie in die Verlängerung mussten. Also mussten ja mehrfach in die Verlängerung und dann dachte ich, ja, also irgendwann wird da einfach so der Akku leer sein. Mhm. Bei so einem langen Turnier auch mit einem Spiel mehr, was sich auch zieht über einen langen Zeitraum, hohe Temperaturen, hohe Belastung. Ja, aber es ist letztendlich so gekommen, dass nicht die Physis so sehr gelitten hat, wie die mentale Stärke vorhanden war. So würde ich es mal formulieren. Weil ich würde behaupten, es sind vielleicht nicht die insgesamt spielerisch stärksten Mannschaften im Finale. Es sind nicht die, die jetzt irgendwie jeden Gegner an die Wand gespielt haben, ganz und gar nicht. Es sind die mental stärksten Mannschaften.
Die resilientesten. Es ist wirklich so. Also ich finde auch bei Spanien, die glauben einfach, glaube ich, sehr daran, und wir gehen jetzt gleich dann auf die Spiele noch ein bisschen einzeln ein. Ich glaube, die Spanier haben diesen Glauben in sich, wir sind das beste Fußballsystem auf diesem Planeten. Da kommt niemand ran und du kannst Teile austauschen und wir können, Lamine muss nicht scoren und Nico Williams muss nicht fit sein und wir kriegen es trotzdem aufgefangen und die regeln es darüber. Und bei Argentinien muss man halt sagen, dieses sich für Messi so zu opfern, habe ich noch nie gesehen. Und das ist für mich wirklich die Überschrift. Messi hat dieses Team irgendwie zum Horcrux gemacht oder sowas. Die sind alle bereit, ihre Seele zu lassen für Lionel Messi. Ja. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, ich will eine Sache sagen. Diese Messi-Karriere, die jetzt darin gibt, weißt du, worin die gipfelt? Das ist so ein Wahnsinn. Der spielt am Sonntag ein WM-Finale gegen seinen Protégé, Lamine Yamal, den er vor 19 Jahren gebadet hat. Das ist, du kannst diese Karriere eigentlich nicht runterschreiben.
Ein gutes Skript, sagst du?
Eben nicht, weil viel zu kitschig.
Ja,
viel
stimmt, zu kitschig. Stimmt, eigentlich ein scheiß,
du kannst das nicht,
rediges Scheiß-Skript.
Wenn du schreibst die Geschichte des besten Fußballers aller Zeiten und die Karriere endet mit dem WM-Finale gegen den Typen, den er gebadet hat als Kind, und da glaubt doch keiner.
Und es ist insofern auch ein Scheiß-Skript, weil es gab ja viel zu wenig, also es muss ja irgendwo einen Tiefpunkt geben.
Ja, es gab sie ja, 2014 und die Copa-Versagen.
Ja, okay, eine Niederlage im WM-Finale
ist Folgendes gemacht. Es
tut weh, aber
Messis Karriere ist eigentlich folgendermaßen. 18 bis 28, alles im Verein rasieren, alles abräumen, was geht. Und dann 28 bis 38, alles international. Jetzt sind wir aber schon im Messi-Glazing und darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen erstmal reingehen, würde ich sagen, erstes Spanien-Spiel?
Nee.
Machen wir jetzt schon die Nummer. Ja, okay. Die Engländer gehen also in dieses Spiel rein und es ist dann erstmal in meinen Augen, gerade in der Anfangsphase, genau das Spiel, was wir erwartet haben. Es wird gehackt, die Argentinier legen früh giftig los, Enzo mit diesem einen Schlag in den Nacken. Aber du merkst halt auch in den ersten 10 Minuten, die Engländer wussten, was kommt und versuchen das so zu matchen und versuchen auch Rabauken zu sein.
Ja, und wir haben es ja auch genauso kommentiert, also die erste Halbzeit war furchtbar.
Ja.
Die erste Halbzeit hatte 0,03 zu 0,04 Expected Goals. Ja. Also man ist zusammen nicht auf 0,1 Expected Goals
super gekommen. Super körperlich, kein Fußball.
Unglaublich,
19 Fouls in der ersten
unglaublich Halbzeit. Wenig Pässe, wirklich einfach ein zerfahrenes Fußballspiel, wo der Schiedsrichter, finde ich, auch hätte früher durchgreifen müssen. Du hast dieses Enzo-Foul angesprochen. Das muss nicht sein. Ich weiß, dass Schiedsrichter versuchen, erstmal mit ihren gelben Karten ein Haus zu halten, weil sonst wird's hinten raus vielleicht, gibt's dann Platzverweis und so. Aber trotzdem, du musst da an, du merkst ja, du hast ja schon bei der Hymne schon gemerkt, was die Argentinier so vorhaben.
Aber das machen sie halt in jedem Spiel. Die Argentinier testen, was ist hier eine gelbe Karte. Und die wissen im Zweifel, zwei, dreimal kommen wir davon, bis wir eine gelbe Karte.
Also die erste gelbe Karte war dann lustigerweise für einen Engländer nach einem taktischen Foul.
Auch verdient.
Vollkommen richtig, aber du hättest vorher auch schon mal so ein Statement setzen können. Ich finde, dass der Schiedsrichter das da versäumt hat, früh halt zu sagen, Leute, so machen wir das hier nicht.
Ja, würde ich auch sagen.
Und so wurde die erste Halbzeit wirklich einfach ein Gehacke. Also meine Lieblingsszene war, ich glaube, Anderson gegen Lisandro Martinez oder so. Ich weiß nicht mehr, welche zwei Spieler beteiligt war, aber Anderson auf jeden Fall, die sich da am Boden gerangelt haben.
Oh ja, das war glaube ich,
abseits beiden, ja, des Balls. Ja. Einfach gegenseitig festgehalten haben. Ja. Der eine haut den anderen um, dann hält der andere den fest. Also das war so das Sinnbild der ersten Halbzeit. Spielerisch einfach wirklich wenig passiert. Aber wie du schon gesagt hast, ich fand es auch gut von den Engländern, weil es gibt Mannschaften, die sich da dann einschüchtern lassen und sagen, boah, was machen die hier denn mit uns? Und dann verliert ein bisschen den Fokus.
Bellingham, breite Brust,
super.
Ansagen wirklich, gedrückt, sich gewehrt physisch.
Auch mal eklig gewesen.
Auch eklig gewesen, ja. Also wirklich das gut angenommen, die ganze Nummer.
Ja.
Und dann geht's in die Halbzeit mit 0-0, dann geht's in die zweite Halbzeit und plötzlich merkst du so, okay, Argentinien, plötzlich viel weniger Fouls als in der ersten Halbzeit. Du merkst, Argentinien versucht mehr, ja. Argentinien steht höher und England, muss man schon sagen, am Ende mit dem Konter zum 1-0.
Aber ich würde behaupten, genau das war der Plan.
Ich auch.
Weil,
ich sag's auch extra so, weil ich euch dazu was sagen will.
Weil mein Gefühl zu Beginn der zweiten Halbzeit war, ja, Argentinien macht mehr, Argentinien will jetzt auch mal Fußball spielen. Aber England hat unter Tuchel schon immer den Wunsch oder so den Hang dazu, den Gegner so ein bisschen kommen zu lassen, ja, um selber dann auch mal Räume zu haben, hinter die Kette zu kommen. Und das haben sie dann halt in dieser einen Situation geschafft. Und es war, greife ich später nochmal auf, wenn wir über die anderen Tore sprechen. In meinen Augen war das einzige Tor, was daraus resultiert ist, dass es wirklich einfach sauber, gut ausgespielt war und kaum zu verteidigen am Ende gewesen ist, weil es so gut gespielt war. Mhm. Bei allen anderen Toren, würde ich behaupten, war das nicht zwingend so. Das waren auch gute Aktionen, aber da waren individuelle Fehler.
Aber Molina pinchert auch bei dem Tor, finde ich. Der kann da schon ein bisschen besser Gordon checken, wenn der, als er da im Hintergrund, also aus seinem Rücken kommt, weißt du?
Das ist aber super schwierig, weil er nimmt Anlauf und er,
schon,
war auch das Timing war gut, also, die Flanke war perfekt.
Er hat die Wahl zwischen Eigentor und Gordon-Tor vielleicht auch nur, aber
deswegen, das war sehr, sehr schwer zu verteidigen. Deswegen, das greife ich später nochmal auf, alle anderen wären zu verteidigen gewesen, wenn nicht solche Fehler gemacht worden wären. Das war super gespielt und ich glaube, das war genau der Plan. Rodgers mit der Vorlage auf Gordon, super Spielzug.
Und das ist ganz wichtig, dass du das sagst, das war genau der Plan. Denn die machen das 1-0, fangen an, sich zurückzuziehen.
Noch mehr als vorher,
Und dann ab der 70. wird dann auch noch defensiv gewechselt. Und die Spieler, die dir die Umschaltmomente geben können, die den Raum dahinter nutzen können, gehen runter vom Feld und England hat in der zweiten Halbzeit nach dem Tor 12% Ballbesitz. Und wir sitzen hier im Stream und gucken uns.
Aber nur in einem gewissen Zeitraum, oder nicht?
Vom Gegentor bis zum 1-1, glaube ich.
Ah, okay.
Ja.
Also vom eigenen Tor.
Ja, also vom 1-0 bis zum 1-1.
Okay, verstehe, ja.
Und wir sitzen hier im Stream und gucken uns an und sagen, das kann doch nicht gut gehen. Ja. Und es ging nicht gut.
Nee, und vor allem, weil dann Tuchel ja wirklich dann noch mehr in diese Kerbe geschlagen hat. Also kurz nach diesem Kopfball von Nico Gonzalez, den Pickford hervorragend hält.
Ja.
Das war ja nicht die erste Situation, die gefährlich wurde. Es war die größte Chance der Argentinier. Ich glaube, direkt danach kam Dan Byrne. Es wäre hier die Möglichkeit.
Dan Byrne kam relativ spät, 85. Der war der letzte von den Einwechseln. Dan Byrne kam für Reece James. Konsa kam früh rein und Konsa ist in meinen Augen auch ganz elementar am zweiten Tor beteiligt.
Also auf jeden Fall, was ich mir gemerkt habe, war, es hätte die Möglichkeit gegeben, nach dieser Nico Gonzalez-Chance vielleicht irgendwie was zu verändern, weil man hat doch gemerkt, das war nicht the way to go. Und man hat dann am Ende, bei mir lädt hier gerade gar nichts mehr.
Er hat es ja versucht, sogar Tuchel hat es ja erklärt. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, sie haben in der gesamten zweiten Halbzeit nur 28% Ballbesitz. Kann natürlich nicht gut gehen. Tuchel hat ja sogar, die fangen dann an, also steht 1-1, ne? Oder steht noch 0-1. Lionel Messi merkt irgendwann, im Zentrum ist dicht, ne? Hier kommt er nicht durch.
Ja.
Und fängt an, sich immer wieder rechts rausfallen zu lassen und terrorisiert die Engländer von da. Eine Flanke nach der anderen, es wird gefährlich und es bleibt gefährlich und jeder einzelne Ball kommt irgendwie an. Da, erster Vorwurf mal an die Engländer, die Jungs, die Kopfbälle da bekommen bei den Argentiniern, die sind kaum 1,80 groß. Das muss man mal sagen. Martinez, De Paul, wer nicht alles, keiner von denen ist groß, keiner von denen ist eine dezidierte Gefahr in der Luft. Und trotzdem kommen die an einen Koffer nach dem anderen. Und deshalb, sagt der Tuchel dann auch später, Dan Byrne, Umstellung auf die Fünferkette, sie wollten die Räume im Zentrum, hinten ganz im letzten Drittel, richtig eng machen. Und genau das Gegenteil passiert aber in meinen Augen. Die Abstimmung wird noch viel schwieriger und so fällt dann auch das Zweite, wo ja der Kopfball dann wirklich genau zwischen den beiden Innenverteidigern platziert wird. Und ich glaube, es ist Konsa, der am zweiten Pfosten steht, der dann schon nicht mehr im Kopfballduell ist, aber der für mich symptomatisch den Kopf einzieht und so ein bisschen Angst vor dem Ball hat. Und das war für mich so ein Symbolbild für England in dieser zweiten Halbzeit.
Also ich glaube, Stones ist vor.
Genau, genau. Konsa ist am zweiten Pfosten, der ist dann nicht mehr in diesem Kopfballduell drin. Der kann nichts mehr machen. Aber der springt hoch und zieht so ängstlich den Kopf ein vor diesem Ball. Und das war für mich deswegen nochmal symptomatisch für England. Nicht sein Fehler, aber ein Symbolbild.
Also ich hatte das richtig abgespeichert. Dan Byrne kam vor dem 1:1.
Ach so, ja, ja, aber der letzte Wechsel war das. Also der
80. Minute. Ja. Ja, aber trotzdem, Nico Gonzalez Kopfball, den Pickford hält, ist direkt oder nah vor dem Dan Byrne Wechsel. Ja. Also er sieht, wie sich die Schlinge immer weiter zuzieht. Wie Argentinien immer näher dran ist am 1:1 und die Konsequenz ist, Dan Byrne einzuwechseln, obwohl du Entlastungsspieler auf der Bank hast vom absoluten Top-Niveau. Du hast Madueke, du hast Saka, du hast Rashford. Ja. Und ich verstehe es auch insofern nicht. Also, guckst du mal auf den Turnierverlauf von England. Du hast, klar, das Spiel gegen Mexiko, wo sie damit erfolgreich waren. Wo sie geführt haben, wo sie sich hinten reingestellt haben, defensiv gewechselt haben und es ist gut gegangen. Der große Unterschied, da waren sie zu zehnt, da ist es nachvollziehbar, so an das Spiel heranzugehen.
Und das eine ist der Weltmeister und das andere ist Mexiko.
Das kommt auch noch hinzu. Aber was es noch absurder für mich macht, ist, erinnert euch an das allererste Spiel von England in diesem Turnier gegen Kroatien. Die führen 3:2.
Und spielen weiter.
Na, nicht nur das. Die führen 3:2 und Tuchel bringt, ich glaube, Saka und Rashford waren es. Auf jeden Fall einen der Flügelspieler und Rashford. Am Ende gibt's einen Konter über genau diese Spieler, die mit Speed, die Speed haben, die Dynamik haben, die gut im Umschaltspiel sind. Sie machen das 4:2 in der 85. oder so, Deckel drauf, fertig, aus. Das hätte ich mir gewünscht. Mutig sein. Ja. Und ich meine, Tuchel hat auch die Schuld mit auf sich genommen. Er sagt, er bereut das nicht, weil das war seine Analyse und er hat es in dem Moment für die richtigen Entscheidungen gehalten. Fair enough. Er hat auch gesagt, so, die Mannschaft kann da nichts dafür. Da, ne, es klang für mich so im Sinne von, wir haben uns halt verzockt. Wir haben gedacht, das wäre die richtige Idee, es war nicht die richtige
Tuchel
Idee.
Tuchel hat sich hardcore vercoacht, das muss man einfach sagen. Das war ein Fehler, das war eine Fehleinschätzung, was auch immer er da gesehen hat. Ich meine, ich weiß, was er gesehen hat. Er hat einfach viele Flanken gesehen und wollte die Dinger rausköpfen, so wie es hat zweimal funktioniert hat in der Vergangenheit. Der hat sich vercoacht, aber diese englische Mannschaft hat so Angst bekommen. Die hatten so Schiss. Die hatten so keinen Mut, kein Vertrauen mehr und hatten Angst vor dieser Schlange, die Argentinien ja auch ist. Die haben sich ja einen Rausch gespielt im Verlaufe dieser zweiten Halbzeit. Und Messi hat halt einfach irgendwann gesagt, ich mache hier vielleicht kein Tor, aber ich entscheide dieses Spiel.
Das war super spannend zu sehen, dass also ich habe schon zwischendurch gesagt, ey, Messi kriegen sie eigentlich gut verteidigt. Darauf bezogen, dass er selber nicht mal ansatzweise in Abschlussposition gekommen ist. Er hatte super wenig dieser erfolgreichen Dribblings, dieser Tempo-Dribblings auf engem Raum. Das haben sie wirklich gut verteidigt. Aber er hat halt fast jede Offensivaktion der Argentinier mit eingeleitet oder halt die Abschlüsse direkt vorbereitet. Das war brutal stark. Ich möchte noch mal eine Sache zu Tuchel sagen, warum ich glaube, dass das, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und sagt, okay, zu viele defensive Wechsel am Ende. Sie haben ja mit 6 Verteidigern gespielt, wenn man O'Reilly, der ist zwar gelernter Mittelfeldspieler, aber er hat jetzt im Verein und auch bei England Linksverteidiger gespielt. Der war dann auch noch mit drauf. Sprich, man hatte eine Fünferkette plus O'Reilly, der linkes Mittelfeld davor gespielt hat in einem 5-4-1. Also 6 Verteidiger auf dem Platz. Und am Ende resultieren beide Tore, aber trotzdem durch simple individuelle Fehler. Das erste war nach einer Ecke. Und die Zuteilung stimmt insofern nicht, dass also ich weiß nicht, wer genau den Fehler gemacht hat. Wir können es ja auch nochmal einblenden. Anderson steht erst im Zentrum, da wo letztendlich der Abschluss genommen wird von Enzo. Irgendjemand muss diesen Raum vor dem 16er im Zentrum zumachen, logischerweise.
Ja, war für Enzo in dem Augenblick der 5., 6. gute Abschluss aus der Distanz.
Und der war der einfachste, weil da hatte er ja sogar noch Zeit, sich den Ball irgendwie schön hinzulegen. Anderson verlässt diesen Raum, um mit auf Außen zu helfen, wenn das
aber
so.
Aber wer ist denn da außen? Das ist halt der Grund, ne?
Ja, aber die Frage, naja, es gibt ja Zuteilungen. Und ja, entweder heißt es...
Aber das ist halt die Gravity von Lionel Messi, oder nicht?
Ne, vielleicht ist es auch einfach nicht sein Raum gewesen, der zentrale Raum.
Ach so,
wenn er mit
und dann, ja gut, dann ist es natürlich noch schlimmer, aber wo war der zugeteilte dann?
Bellingham kommt dann raus, kommt minimal zu spät. Also entweder hat Anderson sich rauslocken lassen und seinen Raum verlassen, oder Bellingham hat gepennt und ist nicht rausgerückt nach der Ecke. Das wissen wir nicht. Aber trotzdem ist es ein super leicht zu verteidigender Gegentreffer gewesen. Du musst einfach nur jemanden in diesem Raum, in diesem super gefährlichen Raum, die gefährlichste Zone auf dem Feld, wie wir gelernt haben, einfach nur da jemanden haben nach einer Standardsituation. Und deswegen diese Phase nach Standardsituation ist so oft so kritisch. Ich meine, Deutschland ist so rausgeflogen. Ne?
Aber das ist für mich, resultiert das auch aus der Entscheidung, so zu spielen, wie man dann gespielt hat? Weil der Raum für Fehler wird halt viel größer, wenn du die ganze Zeit um deinen eigenen 16er rumstehst.
Und nicht nur das. Der Raum für Fehler wird größer in dem Moment, wo du mit einer Nationalmannschaft, wo du nicht so ganz diese Automatismen drin hast, auch nicht nach 5 Wochen, kann mir keiner erzählen, wie in einer Vereinsmannschaft. Du musst dir überlegen, du hast O'Reilly, der plötzlich eine Position weiter vorne spielt. Mhm. Der hat sonst immer woanders gespielt. Konsa spielt plötzlich rechter Verteidiger in einer Fünferkette. Die Zuteilung und die Raumaufteilung verändern sich, wenn du lange mit Viererkette gespielt hast und dann plötzlich mit 3 Innenverteidigern, sprich, da werden ja auch die Zuteilungen verändert. Bei Standardsituationen verändern sich die Zuteilungen. Also es ist so schwierig für eine Mannschaft dann diese ganzen Zuteilungen und Aufteilungen auch richtig umzusetzen, wenn du nicht nur die Grundordnung änderst, sondern auch noch das Personal auf nicht ihren eigentlich trainierten Positionen einsetzt.
Die Umstellung auf 5-4-1 hat in meinen Augen dafür gesorgt, dass es beim zweiten Gegentor, bei dem Kopfball am langen Pfosten, diese Zuteilungsprobleme gibt. Weil die einfach nicht mehr klar waren, wer hier was zu tun hat.
Auch die Situation habe ich mir nochmal angeschaut. Man kann auch darüber sprechen, dass Messi wirklich, das war kein krasser Trick. Also,
was meinst du denn? Ist das mit Jet Spence vorher, die
Situation? Also Jet Spence ist in einem Zweikampf, tut sich da weh.
Ja.
Dann hilft ja aber O'Reilly. Und Messi macht eine kleine Körpertäuschung. Das war eigentlich keine Herausforderung. Und sowohl Jet Spence, also auch ich weiß nicht, was O'Reilly da macht, der bleibt wirklich kleben. Der ist wirklich eigentlich jemand, der deutlich mehr Dynamik hat. Bleibt da kleben. Messi kann viel zu entspannt zur Flanke kommen. Und wie du schon sagst, dann die Aufteilung. Also, das stimmt. Die sehen ihn beide eigentlich. Und Stones, warum auch immer, orientiert sich nach vorne, obwohl da niemand zu decken ist vor ihm.
Die sind auseinandergefallen, die haben Angst gehabt, die hatten die Hosen bis zum Hals vollgeschissen. Wirklich.
Und das ist eine herausragende Flanke von Messi, das ist ein super Kopfball, das ist ein super Stellungsspiel von Lautaro und trotzdem würde ich sagen, das hättest du viel besser verteidigen müssen.
Mit Sicherheit, aber ey, das haben die Argentinier erzwungen. Ich fand's beeindruckend zu sehen, wie die einfach, als es drauf ankam, dieses Feuer entfacht haben. Hast du die Szene gesehen, Bellingham, ex-Messi? Wo Bellingham irgendwas sagt und Messi sagt dann so, Messi hört erst zu und sagt dann so, du siehst eindeutig, jetzt hast du ihn gerade angezündet, jetzt hast du ihn gerade aufgeweckt, weil er sagt so, oh, okay, so in dem Sinne, so ist es. Und man muss es sagen, ich sag dir jetzt eine Sache noch und dann müssen wir zum anderen Spiel. Ja. Ich bin jetzt da gelandet, dass ich Argentinien die Daumen drücken werde in diesem Finale, weil wir Sportgeschichte auf eine Art und Weise erleben könnten, wie wir es nicht nochmal sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir sowas wie Messi nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass er noch eine WM spielt. Und wenn der mit 39 nochmal eine Mannschaft zum Turniersieg führt, ist das eine Geschichte, die im Fußball für 100 Jahre erzählt wird. Und deine Sache, Lionel Messi ist nicht nur der beste Fußballer aller Zeiten. Lionel Messi ist der beste Fußballer auf diesem Planeten. Punkt. Er ist es immer noch. Er ist 39 Jahre alt. Er ist es noch. Ich schwör's dir, er ist es noch. Wenn du sagst, ein Spiel heute, nicht Zukunftsperspektive, ein Spiel heute, um welchen Superstar baust du dein Team auf? Die Antwort ist Lionel Messi. Und das finde ich so wahnsinnig.
Ja.
Das finde ich so wahnsinnig bei einem 39-Jährigen. Also mir fehlen da wirklich die Worte.
Ja, es ist wirklich absolut beeindruckend. Ich würde dagegen halten, beziehungsweise ich weiß noch nicht, wem ich die Daumen drücke, weil sie haben mich alle verloren. Also dieses Turnier will mir gar nichts gönnen. Dementsprechend würde ich dagegen halten, eine Karriere wie die von Messi werden wir nicht mehr sehen, unabhängig davon, ob er jetzt nochmal den zweiten Titel holt. Komplett egal.
Ja, nicht komplett egal, aber ja. Also ja, stimmt. Bis hierhin kommt eh schon keiner hin, meinst du? Ja, das stimmt.
Also wirklich, ja. Wir haben ja gestern kurz noch im Stream drüber gesprochen. Jemand, der so früh auf Weltklasse-Niveau ist, bei einem absoluten Top-Verein alles gewinnt, früh in der Karriere, so verletzungsfrei, über einen so langen Zeitraum, so performt und dann noch im hohen Alter diese Erfolge feiern kann, obwohl er bei der, in der MLS irgendwie so ein bisschen vor sich hinspielt. Also sehr erfolgreich, aber es ist halt einfach nicht die kompetitivste Liga. Das wird es so nicht nochmal geben. Nee, und da ist es natürlich, der zweite Titel, der zweite WM-Titel würde noch die Kirsche oben draufsetzen, aber sie braucht es nicht zwingend. Aber es wäre krass.
Eine Sache muss ich dazu noch sagen. Ich drücke dir eigentlich nicht in den Daumen, aber eigentlich drücke ich nur Messi die Daumen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, gestern klang das noch ein bisschen anders. Ja, ja. Die sind so unsympathisch hier.
Sind sie auch, genau. Das war schlimm, der Jubel. Genau, das ist mir nämlich noch wichtig. Also ich habe mich da einfach nur von der Greatness von Messi jetzt reinsaugen lassen. Andere Spiele auch stattgefunden, Tag vorher.
Ja, also Tag vorher, da müssen wir nicht ganz so viel drüber sprechen. Nee. Aber es war insofern ein krasses Spiel, weil halt wirklich die bis zu diesem Zeitpunkt am besten spielende Mannschaft nichts geschissen bekommen hat.
Chancenlos war gegen Spanien und ich ärgere mich nicht, also ich ärgere mich darüber, dass wir den Spaniern nicht zugehört haben, als sie uns gesagt haben, wer sie sind. Sie haben uns 2024 gesagt, dass sie im Turnier schlagen. Sie haben uns 2025 in der Nations League gesagt, dass sie sie schlagen. Die Franzosen hätten uns erstmal zeigen müssen, dass die Spanier überhaupt besiegen können. Und sie konnten das auch heute nicht, oder auch da nicht. Und nicht nur, dass sie es nicht konnten, wir waren chancenlos, ehrlich gesagt.
Es war ein unfassbares Spiel, weil die eine Mannschaft ihr bestes Turnierspiel hatte. Davon bin ich überzeugt. Ich fand Spanien. Ich meine,
ja, aber sie mussten ja nicht. Sie sind einfach durchgekommen.
Also, ja, offensiv haben sie ja gar nicht so viel mehr gemacht. Also, sie haben zweimal aufs Tor geschossen, glaube ich. Ne? Also,
ja, aber ich meine, das ist doch das, was sie jetzt in diesem Turnier machen.
Genau. Ja, oder halt ineffizient sein. Also, aber defensiv hätte ich sie niemals so stark eingeschätzt. Ich weiß, sie haben vorher ein Gegentor kassiert und Ewigkeiten keins. Ich weiß, aber guckt euch die Gegner an, guckt euch diese Offensive der Franzosen an, wie sie individuell besetzt ist. Das war ein Mismatch auf dem Papier sondergleichen, wenn du die Verteidigung von Spanien gegen diese Offensive anschaust. Und auf der einen Seite hatten die einen herausragenden Tag, vor allem ein, zwei Spieler, die ich gleich noch hervorheben möchte.
Dani Olmo.
Noch einen anderen, der...
Dani Olmo, sneaky, einer der Spieler des Turniers, ne?
Ja, spielt ein tolles Turnier. Und gleichzeitig aber hat ja auch einfach bei den Offensiven bei Frankreich nichts funktioniert. Die waren ungenau im Passspiel.
Ich hab
die
1 gegen, die,
außer einem anderen großen Spiel. Die 1 gegen 1 Situation haben nicht funktioniert. Es ist halt leider wirklich, Michael Olise bringt halt leider seine schwächsten Spiele auf den größten Bühnen. Ja, es ist halt leider, es zieht sich leider jetzt so ein bisschen durch.
Muss ich auch sagen, ey, der spielt erst seit 2 Jahren auf den größten Bühnen, ein bisschen später angekommen, aber ja, du hast recht.
Das soll überhaupt nicht die Qualität von Olise schmälern. Es ist aber leider einfach ein Fakt, dass diese Spiele jetzt bisher nicht zu seinen Gunsten gelaufen ist und er nicht seinen Stempel so aufdrücken konnte wie in anderen Spielen. Ich möchte einen Spieler hervorheben, der auch uns im Stream gar nicht so aufgefallen ist. Aber Rodri war der beste Spieler auf dem Platz.
Rodri hat ein paar Ballgewinne gegen Mbappé. Das war ein Hammer, Alter.
Ich bin da noch mal reingegangen und wir können ja auch noch mal so eine schöne Zusammenfassung von The Athletic angucken. Der Typ hat die zweitmeisten Pässe gespielt. Der Typ hatte die drittmeisten Defensivaktionen und hatte die meisten, war am häufigsten in den Spielaufbau einbezogen. Der war mit und ohne Ball nahezu flawless. Und es ist ja auch kein Zufall, dass diese unglaubliche Offensive durchs Zentrum nichts kreiert bekommen hat. Dass Olise auf dem Flügel ausgewichen ist, weil er keine Chance hatte, im Zentrum irgendwas zu reißen. Ja. Dass Mbappé unsichtbar war. Da spielen noch ein, zwei andere Spieler mit rein. Aber Rodri hat diesen ganzen Laden wieder zusammengehalten. Und das ist für mich so ein bisschen das Sinnbild dieser spanischen Mannschaft. Weil ich habe sie unterschätzt, viele haben sie unterschätzt.
Ich habe sie unterschätzt, wir alle haben sie kollektiv unterschätzt.
Obwohl sie ja seit dem Nations League-Finale gegen Portugal kein Spiel mehr verloren haben.
Das ist das, was ich meine. Wir hätten nicht mal glauben sollen, dass sie gut sind.
Ja, aber es gibt Argumente dafür, warum man sie auch unterschätzen konnte. Die haben teilweise Testspiele, waren nicht gut. Da haben sie 0-0 gegen den Irak oder irgendwie, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber gegen Mannschaften, die sie eigentlich schlagen müssten. Es gibt mehrere Topspieler, die absolut nicht in Form waren. Und Rodri war ja einer davon. Rodri war ja, der hat sich wieder gefangen nach seinen Verletzungen, aber war ja nicht der Ballon d'Or, Rodri. Die Mannschaft im Vergleich zur Euro vor 2 Jahren war viel schlechter eigentlich.
Viel schlechter weiß ich nicht.
Vor dem Turnier?
In Testspielen gegen Irak.
So. Im ersten Spiel?
Aber die Mannschaft weiß ja, dass sie gut sind. Die waren gut in der Nations League, auch wenn sie es nicht gewonnen haben. Sie waren gut in, also die, weißt
du? Und dann starten sie gegen Cap Verde und sind das alte...
Die haben Nations League nicht gewonnen, 25, nein, ne?
Portugal hat sie im Finale geschlagen, genau. Ja. Cap Verde, das Spiel, das war so... Dachte ich so, okay, vollkommen richtig eingeschätzt.
Erstmal, Cap Verde ist der heimliche Gewinner dieses Turniers, weil die haben gegen Spanien und gegen Argentinien nicht in 90 Minuten verloren.
Das
Boom.
Ist schon krass.
Boom. Und eine Sache, die man bei den Franzosen nicht unterschlagen darf, ist... Die wurden am ehesten gefickt von den Temperaturen. Ich habe extra mal nachgeschaut. Die haben ihre K.O.-Spiele gespielt in New Jersey bei 33+, in Philadelphia bei etwa 38+, gefühlt 41 bis 43 km/h und gegen Marokko bei 35 km/h. Während die Spanier, unterwegs gewesen. Während die Spanier kein einziges Spiel hatten mit einer hohen Hitzebelastung. Und ich fand schon, dass die Franzosen auf jeden Fall platt gewirkt haben.
Stimme ich zu 100% zu. Dagegen kann man halten, dass die Franzosen nicht ansatzweise die Reisestrapazen hatten wie andere Teams. Die hatten sehr, sehr kurze Distanzen.
Ja, stimmt, die waren immer da im
Haben wirklich, also ich habe irgendwo mal Zahlen gesehen, ich glaube auch eben Spanien im direkten Vergleich war viel mehr unterwegs, mussten viel weitere Strecken zurücklegen. Das hätte man ihnen zugutehalten können. Ja, aber sie wirkten platt, sie wirkten verunsichert. Keine Ahnung, aber
ich muss jetzt, soll ich noch einen Gedanken oder einen Anstoßpunkt, dann habe ich nichts mehr zu sagen eigentlich. Was machen wir mit diesen Franzosen in der historischen Gesamtbetrachtung? Weil natürlich sind die Weltmeister 2018, aber die waren wahrscheinlich seit 2018 auch in jedem Turnier die beste Mannschaft und werden jetzt wieder das Ding nicht gewinnen. Nee, sind wir da schon im Bereich? Nein. Sind wir da schon im Bereich, wo Deschamps zu Deloser wird?
Der Mann mit den meisten WM-Spielen als Trainer aller Zeiten, der jetzt in diesem Turnier Helmut Schön überholt hat, kann niemals, ich meine.
Ich sag dir was, meine ernsthafte Einschätzung ist auch, so immer so nah dran zu sein, ist ja auch eine Qualität und da gehört auch Glück dazu.
Und da hat sich Deutschland sehr, sehr lange was drauf eingebildet, immer so nah dran zu sein. Und ganz ehrlich, es gehört dann auch einfach Glück dazu. So Tagesform, Spielglück. Es ist ein K.O.-System und dann wirklich jedes Mal überhaupt nur in die Nähe davon zu kommen, ist halt schon wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ich möchte aber noch auf diese beiden Tore zu sprechen kommen, weil, um das nochmal zu unterstreichen, Spanien hat offensiv nicht viel gemacht, das darf man nicht unterschätzen. Die haben nicht so viel.
Aber ich lege ihnen das nicht negativ aus, weil die machen das 1-0, dumm von Digne, sein Fehler.
Genau, absoluter individueller Fehler. Er muss Lamine Yamal im Augenwinkel registrieren.
Er hat ihn nicht einmal gesehen, der hat 3 Minuten, dann ist der Ball in der Luft, der guckt nicht einmal da.
Das sieht in den Wiederholungen auch immer schlimm aus. Ja, dann
wirklich, weil schlimm war.
Ja, aber er muss zurückziehen, er muss davon ausgehen, dass da jemand kommt.
Du kannst so einen Fehler nicht in einem WM-Halbfinale, kannst du so nicht Fußball spielen, ganz einfach. Kannst du schon machen und dann passiert sowas.
Ja, genau, dann kriegst du halt einen Elfmeter. Und das zweite Tor ist noch ein individueller Fehler, weil wenn man sich mal anguckt, Pedro Porro leitet es ein, das ist ein billiger Doppelpass.
Billige Doppelpässe sind seit jeher schwer zu verteidigen.
Aber es wäre so einfach gewesen, es ist wieder ein Tor, das durch einen Sprint aus der Tiefe in den Halbraum fällt. Porro legt den nach innen, Olmo mit einem super Kontakt. Aber guckt euch mal bitte an, jetzt hier bei dem Standbild. Ja, Lacroix ist gebunden, Digne ist gebunden, aber Kone und Doué sind beide bei Porro. Einer von den beiden muss den Lauf aufnehmen. Beide bleiben stehen. Doué auch direkt danach mit dem hier. Wo ich mir so denke, mach doch. Selbst wenn du nicht für diesen Lauf eingeteilt bist, du musst doch die Awareness haben zu sehen, okay, der Rechtsverteidiger setzt hier gerade einen Lauf in die Tiefe an. Wenn der Kontakt von Olmo gut ist, dann ist er alleine vor dem Tor, dann muss einer von den beiden diesen Lauf machen. Es ist so simpel, das ist so witzig. Wir reden hier vom allerhöchsten Niveau und die Tore sind super durch super simple Fehler einfach zustande gekommen.
Aber ich finde, das war bei WM schon häufiger mal.
Ja klar,
bei
das ist nichts Neues.
Bei der WM ist es das ist Niveau ist eigentlich der, genau, und das Niveau bei einer WM ist ja selten der Größe des Events angemessen. Also der beste Fußball wird in der Champions League gespielt, weißt du? So, aber ja, also am Ende, du hast recht, es ist ein Fehlervermeidungssport und die Mannschaften, die das am besten gemacht haben, stehen im Finale. So ist es halt.
Die Mannschaften, die das auch alles schon mal gesehen haben, ich meine, es war vor dem Halbfinale klar, dass wir keinen neuen Weltmeister sehen, aber wir sehen auf der einen Seite eine Mannschaft, die noch nie ein WM-Finale verloren hat, Argentinien, und wir sehen eine Mannschaft, die...
Hat Spanien WM-Finale schon mal verloren? Ich glaube nicht.
Die standen doch erst in dem einen.
Würde ich auch denken. Und das haben sie
gewonnen. Argentinien hat aber schon welche verloren.
Das glaube ich auch. Achso, die haben keine Halbfinale dann verloren.
Halbfinale verloren. Habe ich Finale gesagt? Halbfinale meine ich.
Ich glaube, das war's, oder? Ich habe nicht mehr viel mehr Zuckermelden zu diesem Spiel.
Es ist am Ende, ich meine, du hast gerade hier so die Historie angesprochen. Es wurden ja sehr viele Rekorde gebrochen in diesem Turnier. Messi, der seinen zweiten Titel gewinnen kann. Aber ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass wir auch vielleicht etwas anderes sehen könnten, wo ich bezweifle, dass wir es schnell nochmal sehen. Lamine Yamal könnte mit 19 Welt- und Europameister sein.
Ja.
Das ist halt crazy. Das werden wir, ich lehne mich aufs Fenster, werden wir, wenn das klappt, wenn das kommt, werden wir das nicht so schnell wiedersehen. Ein 19-Jähriger? Ja,
aber also das kann schon schneller passieren. Stell dir mal vor, die Franzosen unlocken noch mal ein Level. Und aber einer von denen fährt halt mit.
Nee, aber guck,
nicht in der Rolle von Lamine vielleicht, aber das wird man schon wiedersehen, glaube ich.
Fair enough, vielleicht so als Rotationsspieler. Aber guck dir mal die U21. Also die bleiben häufig in der U21, weil die A-Nationalmannschaft so stark ist, dass dann auch selbst die großen Talente dann vielleicht noch mal ein Jahr länger bei der U21 bleiben. Mit 19 Welt- und Europameister.
Ist krass. Ist crazy.
Und
wie gesagt, ich find's auch verrückt, dass wir dieses Face-Off jetzt haben von diesen beiden. Denn der neuen Generation, das neue Gesicht von Barcelona, das Gesicht, das Barcelona so groß gemacht hat, das ist schon einfach crazy.
Ich fänd's schön, wenn Lamine Yamal Lionel Messi nach dem Titelgewinn am Sonntag badet.
Ja.
Auf dem Platz.
Also ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, das, weißt du, was das Problem ist bei den Spaniern? 90% von denen lieben Messi halt auch. Ne? Also ich glaube, irgendwie die Argentinier holen das Ding am Sonntag.
Also, wahrscheinlich. Ich will mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber mein Bauchgefühl nach dem, was ich da gestern gesehen habe von Argentinien, die musst du erst mal niederkriegen.
Die haben einen Pakt mit dem Teufel. Letzter Satz von mir, jetzt sind wir dann wirklich raus. Die Schwäche für mich von den Argentiniern war, den Ball zurückzuerobern. Die Engländer haben gesagt, ihr könnt den einfach haben. Die Spanier haben den Ball gerne. Vielleicht ist das ein Weg für die Furia Roja. Das war's aber jetzt von uns. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit.
Und Sonntag sind wir natürlich wieder live bei Twitch, YouTube und TikTok.
Macht's gut.
Tschüss.